Deutschlandfunk, das war der Tag.
Für Sie bis 11:30 am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Tag 5 der türkischen Offensive in Syrien. Trotz scharfer internationaler Kritik ist das Militär auch heute vorgerückt. Wir berichten auch von den mahnenden Worten der Partner. Auch von der deutschen Bundesregierung kommt Kritik. Die Polen haben heute ein neues Parlament gewählt. Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit bleibt wohl die stärkste Kraft. Ich spreche gleich zu Beginn der Sendung mit unserem Korrespondenten. Der Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken ist zu Ende gegangen. Der Auftritt der CDU-Parteichefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war mit Spannung erwartet worden. Wie er verlief, gleich im Bericht unserer Landeskorrespondentin. In der Presseschau um 11:45 geht es unter anderem um den Konflikt in Syrien. Zunächst aber der Blick nach Warschau. 30 Millionen Polen waren heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Den ganzen Tag über hatte sich eine rege Wahlbeteiligung abgezeichnet. Die Wahllokale hatten bis 21 Uhr geöffnet. Ich spreche nun mit unserem Korrespondenten in Warschau, Florian Kellermann. Herr Kellermann, die ersten Prognosen liegen vor. Die regierende nationalkonservative PiS bleibt wohl die stärkste Kraft. Ist das ein Tag zum Jubeln im Regierungslager?
Ja, das ist es auf jeden Fall. Denn das war das beste Ergebnis, das eine polnische Partei je bei einer Parlamentswahl erreicht hat. Und es war auch das erste Mal, dass eine Partei, die in der Regierung ist, ihr Ergebnis verbessert hat gegenüber den Wahlen von vor 4 Jahren. 90% der PiS-Wähler, die sie 2015 gewählt haben, haben sich wieder für diese Partei entschieden. Es sieht alles danach aus, dass die PiS auch alleine wieder regieren kann, dass sie also die Mehrheit, die absolute Mehrheit der Sitze im Sejm erhält. Das ist ein Erfolg für sie. Allerdings, ein kleiner werden wir uns hoffen, es ist auch kein Geheimnis, dass die PiS in manchen Momenten von mehr geträumt hat, von einer Zweidrittelmehrheit, mit der sie dann auch die Verfassung hätte ändern können. Dazu ist es nicht gekommen, soweit ist sie dann doch nicht gekommen. Und ein zweiter kleiner Wermutstropfen, wenn die Nachwahlbefragungen richtig sind, dann sieht es so aus, dass eine Partei noch rechts von der PiS ins Parlament kommt, die Konföderation heißt sie. Und das ist natürlich dann eine schwere Partie für die PiS, denn sie muss sich entscheiden, ob sie dieses nationalistische Wählerpotenzial auch mit bearbeiten will, also nach rechts rücken will, um diese Partei mit zu bekämpfen.
Trotz dieser Wermutstropfen, Herr Kellermann, was sind die Gründe für das starke Abschneiden?
Also als erstes würde ich sagen, es ist die Glaubwürdigkeit, die die PiS ausstrahlt. Ich habe es schon gesagt, 90% ihrer Wähler von vor 4 Jahren haben sie wiedergewählt. Sie hat einfach in wesentlichen Teilen auch das gemacht, was sie im Wahlkampf vor der Wahl 2015 versprochen hat. Das hat sie die 4 Jahre über gemacht, vor allem die sozialen Maßnahmen, die sie angekündigt hat. Das hat bei den Wählern den Eindruck erweckt, hier ist eine Partei, der wir vertrauen können. Das zweite ist das Sozialprogramm, das sie aufgelegt hat, das Kindergeld, das sie eingeführt hat und das eben auch vielen Leuten tatsächlich hilft, ein bisschen besser zu leben, als es früher war. Die Rente, die Menschen gehen wieder früher in Rente, auch das war ein Versprechen, das sie umgesetzt hat. Das dritte ist, sie hat die Menschen aufgewertet, also eine Gruppe von Menschen aufgewertet, die sich benachteiligt gefühlt haben. Das sind Verlierer der Transformation in den kleineren Städten, auf den Dörfern, wo es eben keinen solchen Boom gibt wie in Warschau oder Krakau. Diesen Menschen hat die PiS gesagt, ihr seid nicht schlechter, weil ihr weniger konsumieren könnt. Im Gegenteil, ihr seid diejenigen, wo das Herz Polens eigentlich schlägt. Und diese 3 Gründe würde ich vor allem anführen für den Erfolg der PiS.
Lassen Sie uns von der PiS ein wenig wegrücken und noch einen Blick auf die liberal-konservative Opposition werfen. Wie fallen die Reaktionen bei der größten Opposition aus?
Ja, bei der rechtsliberalen Bürgerplattform kann man sagen, es war keine vernichtende Niederlage. Denn man muss auch sagen, es war nicht leicht für sie, diese Oppositionsarbeit. Zunächst mal hatte die PiS ja die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Da ist es schon mal schwierig, weil sie alles einfach so durchpauken kann. Und zum Zweiten war eben auch die wirtschaftliche Konjunktur sehr gut in diesen 4 Jahren. Das heißt, die PiS hatte viel Geld, konnte aus dem Vollen schöpfen, konnte Geld verteilen. Das ist schwer für die Opposition. Und der Vorsitzende der Bürgerplattform, Skretina, hat ja auch richtig gesagt, in absoluten Zahlen an Wählern haben sogar mehr Menschen für die Opposition gestimmt als für die PiS. Die Bürgerplattform kann ein bisschen schon aufbauen auf diese 27%, so sind die Prognosen, und den Blick nach vorne richten aufs nächste Jahr, auf die Präsidentenwahl. Das Ergebnis heute hat gezeigt, dass sie da nicht chancenlos ist. Und tatsächlich, wenn sie dort einen Präsidenten stellen könnte, könnte sie der Peace natürlich dann auch das Leben wirklich schwer machen.
Mit Einschätzungen aus Warschau zu den Parlamentswahlen unser Korrespondent Florian Kellermann. Das türkische Militär führt seine Offensive im Norden Syriens fort. Es sind erbitterte Kämpfe. Zehntausende haben die Flucht ergriffen. 30 Kilometer tief sind die türkischen Truppen bereits vorgedrungen. Es ist Tag 5 des international umstrittenen Einsatzes. Auch im politischen Berlin stößt der auf Kritik. Schon gestern am frühen Nachmittag sickerte durch, dass die Bundesregierung Rüstungsexporte in die Türkei einschränkt. Heute nun schaltete sich Bundeskanzlerin Merkel ein. Sie sprach sich in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für eine umgehende Beendigung der Militäroperation aus. Nadine Lindner.
Die Bundesregierung reagiert nach und nach auf die türkische Militäroffensive in den Kurdengebieten in Nordsyrien. Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangte einen sofortigen Stopp der Offensive. Sie hat am Nachmittag mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert und sich dabei für eine umgehende Beendigung der Militäroperation ausgesprochen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU übte beim Deutschlandtreffen der Jungen Union harsche Kritik am Vorgehen der Türkei. Die NATO sei nicht nur ein Militär, sondern auch ein Wertebündnis, sagte die CDU-Parteichefin.
Und wenn es jetzt eigentlich Beweise gibt oder Hinweise gibt, dass die Türkei wirklich plant, im Nordsyrien als eine Art Besatzungsmacht auf Dauer zu bleiben, dann muss von uns eine ganz klare Antwort geben. Das geht nicht, da sagen wir klipp und klar nein, NATO-Partner hin oder her.
Doch wie genau diese klare Antwort aussehen soll, sagte Kramp-Karrenbauer nicht. Bereits gestern hatte Außenminister Heiko Maas von der SPD erklärt, dass es Einschränkungen beim Export von Rüstungsgütern geben wird. So solle es keine neuen Genehmigungen für Militärmaterial geben, das die Türkei in Syrien einsetzen kann. Aus den Reihen der Opposition gab es zahlreiche Reaktionen. Etwas überraschend das Lob des AfD-Außenpolitikers Armin Paul Hampel für Heiko Maas.
Und damit ist es das, was Herr Erdogan ja nicht gerne hört, eine Invasion nach Syrien hinein. Und von daher muss die Bundesregierung ihre Konsequenzen ziehen. Und dann ist es ein Lichtblick, wenn der Außenminister Maas, der sonst vieles falsch macht, mal die richtige Idee hat.
Hampel befürwortet im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio, dass Maas bislang nur neue Genehmigungen einschränken und nicht bereits erteilte Zusagen widerrufen will. Kritischer sind die Grünen, Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger.
Wenn man die Ankündigung von Außenminister Maas wörtlich nimmt, geht es ja nur um neue Genehmigungen. Es geht nur um Genehmigungen, die bei Waffenverkäufen, bei denen die Türkei das Produkt dann in Syrien einsetzen könnte. Und das scheint mir doch eine sehr, sehr große Hintertür zu sein. Das reicht überhaupt nicht aus. Und wir brauchen einen vollständigen Exportstopp.
Die heftigste Kritik kommt von den Linken. Fraktionsvize Sevin Dadelen gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Man sollte
einen umfassenden Waffenexportstopp in die Türkei jetzt beschließen. Auch weil Ankara für einen längeren Krieg zwingend auch auf die Waffenlieferung aus den NATO-Staaten angewiesen ist.
Linke und Grüne wollen zudem über die Einschränkung von Hermes-Bürgschaften wirtschaftlichen Druck auf die Türkei aufbauen. Auch die FDP fordert weitergehende Sanktionen. Die Bundesregierung dürfe nicht nur Militärexporte beschränken, sondern müsse alle Ausfuhren in den Blick nehmen, so FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Nach Deutschland will auch Frankreich seine Waffenlieferungen einschränken. Es ist das vierte EU-Land, hinzu kommen Schweden, die Niederlande und Finnland sowie Norwegen, das nicht zur Europäischen Union gehört, möglicherweise auch Belgien. Die Türkei reagierte darauf gelassen. Es stärkt uns nur, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu der Deutschen Welle. Er drohte erneut damit, Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei über die Grenze nach Europa zu lassen. Natürlich liegt diese Option auf dem Tisch, so Çavuşoğlu.
Politische Reaktionen zum türkischen Militäreinsatz. Nadine Lindner berichtete. Wir bleiben beim Thema. Zahlreiche Politiker, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatten schon die Sorge geäußert, dass die Terrormiliz Islamischer Staat mit der Militäroffensive gegen die Kurdenmilizen wieder erstarken könnte. Nun gibt es Meldungen, dass im Zuge der Kämpfe genau dies passiert. Björn Blaschke berichtet.
Die IS-Leute sind nach dem Beschuss von Ain Issa auf das Wachpersonal losgegangen. Fast 800 Lagerinsassen nutzten die Tumulte und brachen aus. So die Darstellung von Lukman Ahmi, Sprecher der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung. 785 IS-Leute, das sind Kämpfer und ihre Familien, die aus dem Lager wegen des türkischen Beschusses entkommen konnten. Damit ist genau das eingetreten, wovor wir immer gewarnt haben. Ein Anführer der syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, erklärte weiter, es gebe schlicht nicht genug Wachpersonal. Viele SDF-Kämpfer seien an die Front beordert worden. Verbliebene Wärter liefen nach dem Beschuss durch das türkische Militär vom Lager Ainissa weg. Jetzt seien da nur noch 60 bis 70 Wächter postiert. Vor der türkischen Offensive waren es normalerweise rund 700 für mehr als 10.000 Lagerinsassen, vor allem Familien von IS-Kämpfern. Seit Beginn des türkischen Angriffs auf die syrisch-kurdischen JPG, die den Großteil der SDF ausmachen, herrscht weltweit eine große Sorge, dass der IS Nutznießer der Offensive sein wird. Und Reydur Khalil, Sprecher der SDF, machte klar, dass die Milizionäre jetzt vor allem auf den türkischen Angriff reagieren müssen. Die IS-Gefangenen haben nicht mehr die erste Priorität für uns. Sie stehen an zweiter oder dritter Stelle. Einige Gefangene wurden von den Amerikanern abtransportiert, aber es sind nur wenige. Wir haben jedoch mehrere tausend IS-Kämpfer in unseren Gefängnissen, Leute, die viel gefährlicher sind. Wir sagen, wer sich für die IS-Kämpfer in unseren Gefängnissen interessiert und wer Angst hat, dass sie entkommen, der soll sich dafür einsetzen, diese Kampagne gegen Nordostsyrien zu beenden. In den syrisch-kurdischen Gefängnissen sind bis zu 10.000 IS-Kämpfer inhaftiert, darunter etwa 4.000 Ausländer. Zudem leben im Internierungslager Al-Hol sowie weiteren Camps in der Region rund 70.000 Angehörige von IS-Kämpfern. Mittlerweile sind mehr als 130.000 Menschen in Nordostsyrien auf der Flucht vor dem türkischen Beschuss. Das führt zu einer unübersichtlichen Situation, die der IS nutzen kann, um sich in dem Landstrich neu zu formieren. Zumal in der Region im Untergrund ohnehin noch IS-Terroristen aktiv sind. Das US-amerikanische Verteidigungsministerium geht von 18.000 IS-Kämpfern aus in Syrien und im Irak. Samstag erst hieß es aus IS-Kreisen, die Organisation beginne im Zuge der türkischen Offensive eine neue Kampagne mit dem Ziel, Rache zu nehmen dafür, dass die Kurden den IS bekämpft haben. Und mehrere Sprengstoffanschläge, die in den vergangenen Tagen in Nordostsyrien verübt wurden, sollen auf das Konto des IS gehen.
Björn Blaschke berichtete. Blick nach Saarbrücken. Am Wochenende war die Junge Union dort zum sogenannten Deutschlandtag zusammengekommen. Am Freitag war die Urwahl eines Kanzlerkandidaten per Abstimmung bestimmt worden. Ein Affront gegen die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Heute nun ihr Auftritt. Tonja Koch.
Eine nachdenkliche, ernst wirkende Annegret Kramp-Karrenbauer tat das, was die Aufgabe einer Parteivorsitzenden ist. Sie hielt heute eine Parteitagsrede auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Sie setzte damit einen Kontrapunkt zu den Bewerbungsreden der übrigen politischen Gäste, die von der Nachwuchsorganisation der beiden Unionsparteien nach Saarbrücken eingeladen worden waren. Aber wenn die JU streiten wolle, dann werde sich die Parteivorsitzende nicht entziehen.
Mit der JU kuschelt man nicht, mit der streitet man, mit der setzt man sich auseinander, weil ihr seid der Motor dieser Partei. Und deswegen ja, lasst uns streiten.
Ein Angebot, das sogleich erwidert wurde. André Hüttemeier, Delegierter aus dem Landesverband Oldenburg.
Die Menschen bewegt aktuell wirklich Glaubwürdigkeit in der Politik. Und ich glaube, dass Sie da in den letzten Monaten kein gutes Beispiel waren.
Kramp-Karrenbauer wurde vorgeworfen, dass ihre Entscheidung, entgegen ihrer eigenen Aussage als Verteidigungsministerin ins Kabinett einzutreten, Ehrlichkeit vermissen ließ und so das Vertrauen in die Politik erschüttert habe. Die CDU-Parteivorsitzende wehrte sich mit dem Hinweis, dass der Zustand der Großen Koalition in Berlin ein entschlossenes Handeln der CDU erfordert habe.
Bundeswehr und Verteidigung ist bei der CDU Chefsache und deswegen übernehme ich das Ressort selbst, sehr wohl wissend, dass es genau diese Debatte in der Partei auch gibt. Ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gemacht, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, es ist richtig und ehrlich gesagt, die ersten Reaktionen, insbesondere der Soldatinnen und Soldaten, zeigen, dass sie das sehr zu schätzen wissen, dass Bundeswehr bei der CDU wieder die Priorität Nummer eins ist.
Auch in der Frage, wie wird die zukünftige Kanzlerkandidatin, der zukünftige Kanzlerkandidat der CDU bestimmt, ist die Jugendorganisation der beiden Unionsparteien auf Gegenkurs zur CDU-Vorsitzenden. Die JU wird auf dem CDU-Bundesparteitag im November in Leipzig einen Antrag einbringen, der die Urwahl vorsieht. Aber Kramp-Karrenbauer steht mit ihrer Ablehnung gegenüber dieser Verfahrensweise nicht alleine da. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich gestern bei seinem Besuch in Saarbrücken dagegen ausgesprochen.
Es kann helfen, es ist euer Recht, es zu fordern. Aber ich habe meine Verantwortung als Parteivorsitzender, und das sage ich ganz ehrlich, bleibe ich skeptisch. Am Ende müssen wir immer diejenigen aufstellen, die die breitmöglichste Zustimmung von uns, aber ganz ehrlich, vor allem die größte Akzeptanz bei Wählerinnen und Wählern haben. Denn wir müssen es für die Bevölkerung aufstellen und nicht für uns. Und das muss unser Maßstab sein.
Die Junge Union hat auf dem Deutschlandtag Selbstbewusstsein demonstriert. Der Umbruch der Partei, da gab sich die JU zuversichtlich, werde nur mit ihr gelingen, sagte der Vorsitzende Thielmann Kuban.
Ohne uns geht nichts in der Union. Ohne uns wird kein Wahlkampf gemacht in dieser Union. Und deswegen werden wir auch in Zukunft klare Forderungen, klare Kante stellen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Tonja Koch berichtete. Vor der entscheidenden Woche im Ringen um einen geordneten EU-Austritt Großbritanniens Ende Oktober scheinen die Positionen weiterhin weit auseinander. Bettina Klein.
Die einzig gute Nachricht aus Brüssel: Die intensiven Verhandlungen mit der britischen Regierung werden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Einen Durchbruch hat es bei den Gesprächen über das Wochenende nicht gegeben. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, so der EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der am Abend die Vertreter der 27 anderen Mitgliedstaaten informiert hat. Insgesamt keine einfache Ausgangslage, so ein EU-Diplomat, auch weil nur noch wenige Tage bis zum bevorstehenden Gipfel bleiben. Wenn die britische Regierung eine Lösung will, müsse sie sich jetzt rasch bewegen. Einer der Hauptstreitpunkte bleibt die Frage nach der Vermeidung von Grenzkontrollen auf der irischen Insel. Nordirland soll zwar dem jüngsten britischen Vorschlag zufolge auch nach einem Austritt weiter den EU-Regularien für Waren und Güter unterliegen, allerdings soll es gemeinsam mit Großbritannien die Zollunion verlassen. Um dennoch Zollkontrollen an der inneririschen Grenze zu vermeiden, war zuletzt von einer Zollpartnerschaft mit der EU die Rede. Doch wie diese genau funktionieren kann, ist noch nicht ausbuchstabiert. Nach Ansicht der EU-Unterhändler wäre es schwierig, die hochkomplexen Fragen, über die schon so lange diskutiert wird, in den nächsten 2 Wochen zu lösen. Anderenfalls müsste Großbritannien um eine weitere Verschiebung des Austrittstermins bitten, was Boris Johnson bisher öffentlich abgelehnt hat. Ob die Verhandlungen bis zum EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag ein Ergebnis bringen, ist derzeit völlig ungewiss. Möglicherweise gehen die Gespräche auch danach noch weiter. Michel Barnier wird am Dienstag die Europaminister unterrichten, die dann in Luxemburg den Gipfel vorbereiten. Ohne eine Verlängerung scheint ein Abkommen im Moment kaum noch möglich.
Bettina Klein. Wenige Tage nach der Bluttat von Halle wollten sie ein Zeichen setzen. Mehrere tausend Menschen sind heute in Berlin gegen Antisemitismus und rechte Gewalt auf die Straße gegangen. Manfred Götzke.
Lala Süßkind ist wütend. Sie ist empört, dass die Demo überhaupt nötig ist. Dass wieder Tausende zusammenkommen müssen, um gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus aufzustehen. Weil ein Terrorist einen Anschlag auf eine Synagoge verübt hat.
Es macht mich sprachlos, dass Gedanken an die Nazi-Zeit in mir wach werden. Menschliche Bestien terrorisierten schon einmal unser Land. Dazu dürfen wir es nie wieder kommen lassen. Aber wir lassen zu, dass Judenclubs gesperrt werden. Rechtsextreme besetzen diese Lücken. Wir lassen zu, dass der Heske-Denkmarsch hier in Berlin passiert. In Wunsiedel ist das verboten.
Süßkind ist Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Die NGO hat die Demo, kein Fußbreit, gemeinsam mit dem Bündnis und Teilbau organisiert. Die Aktivistin muss ihr Mikro fest umgreifen. Ihre Stimme bebt, als sie von den Schüssen gegen die Tür der Synagoge spricht.
Ich bin nicht sehr religiös, aber ich glaube, dass Gott in diesem Augenblick die Beterinnen und Beter beschützt hat. Tudalae.
Seit Jahrzehnten geht Süßkind zu Demonstrationen gegen rechts, organisiert sie, hält Reden. Doch die Adressaten all dieser Worte hörten zu selten zu, sagt sie. Im Gegenteil, trotz rechtsextremer Ausschreitungen, jetzt Terror von rechts, seien Politik, Polizei, Justiz allzu oft auf dem rechten Auge blind.
Das NSU-Debakel, der Mord an Herrn Lübcke, die Verhöhnung von Frau Kühnert, Frau Merkel am Galgen und. Die laxe Handhabe dieser schrecklichen Ereignisse ist es zu verdanken, dass das Gedankengut des nicht nur braunen Mobs alle Antidemokraten beflügelt.
Der August-Bebel-Platz, wo die Nazis 1933 Bücher verbrannten, er ist voll an diesem Sonntag. 13.000 Menschen sind nach Angaben der Organisatoren gekommen, um hier gegen Rechtsextremismus zusammenzustehen, die Wut, die Trauer in Worte zu fassen. AfNE, Lesben gegen Rechts, Muslime gegen Rechts, steht auf den Transparenten. Viele schwingen Israel-Flaggen. Unter den Demonstranten sind einige Politiker der Linken, der Grünen zu sehen. Vertreter der Religionsgemeinschaften, wie der Berliner Bischof Markus Dröge.
Ich bin gekommen, weil es extrem wichtig ist, jetzt nach Halle ganz deutlich zu zeigen, dass wir es nicht zulassen, dass in dieser Weise der Nährboden für Terrorismus bereitet wird durch antisemitische Parolen, Verschwörungstheorien. Und das geht ja bis in Funktionärskreise der AfD hinein. Und hier muss der Verfassungsschutz sehr viel konsequenter vorgehen. Ich verstehe nicht, dass, obwohl klar ist, dass verfassungswidrige Thesen von Funktionären der AfD vertreten werden, hier nicht konsequenter durchgegriffen wird.
Fast alle Redner sprechen an diesem Sonntagmittag über die geistigen Brandstifter rechten Terrors, die seit Jahren das Sagbare nach rechts außen verschieben, die Hass säen, ob in den Landtagen, im Bundestag oder im Netz. Mischa Uschakow tritt auf den kleinen Bühnen-LKW. Der 21-Jährige leitet die Jüdische Studierendenunion. Als Jude in Berlin ist er mit Panzerglasscheiben und Polizeischutz aufgewachsen, erzählt er. Der Polizeiwagen gehöre für ihn zur Synagoge wie der Davidstern über der Tür.
Das erste Mal in 21 Lebensjahren bemerkte ich die Polizei am Freitagabend, weil ich das erste Mal wirklich wusste, vor was sie mich schützen. Kein Fußbreit bedeutet Verantwortung, die jeder von uns hat. Ich als Jude habe die Verantwortung, mich nicht einschüchtern zu lassen. Weil ich bleibe hier, ich liebe diese Stadt und ich liebe meine Heimat Europa.
Aus Berlin berichtete Manfred Götzke. Mit der Presseschau ist Marco Langer nun bei mir im Studio.
Syrien, die Türkei und die Kurden. Die Kommentatoren fragen sich, ob der Stopp von Waffenlieferungen an die türkische Führung eine gute Idee ist. Der Reutlinger Generalanzeiger schreibt, der türkische Präsident Erdogan wettert dagegen, doch er weiß, dass das für diese Offensive absolut bedeutungslos ist. Gleichzeitig hätte die Bundesregierung erklären müssen, dass sie die Kurden mit entsprechenden panzerbrechenden Waffen ausrüstet. Wo bleibt die harte Reaktion der NATO-Allianz gegen das auf Abwege geratene Mitglied? Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg ergänzt, so ein Rüstungsexportstopp ist im Übrigen eines der ganz wenigen Druckmittel, über die Berlin verfügt. Deutschland wird damit zwar Syrien nicht befrieden, aber Erdogan möglicherweise ausbremsen. Dass der Zusammenhang zwischen Waffenexporten und Flüchtlingen immer noch kaum bekannt ist, sehr seltsam. Mit der Position des türkischen Staatschefs Erdogan setzt sich auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung auseinander. Nicht zum ersten Mal stärkt eine Krise, die er ausgelöst hat, seine innenpolitische Stellung. Die Operation neutralisiert zwei Gefahren für seine Herrschaft. Sie treibt einen Keil zwischen die Oppositionsparteien CHP, die die Militäraktion unterstützt, und die prokurdische HDP, die sie ablehnt. Zudem werden in Zeiten des Krieges die Dissidenten aus seiner AKP keine neuen Parteien gründen, wie sie es angekündigt haben. Ins Inland. Die westfälischen Nachrichten aus Münster haben den Deutschlandtag der Jungen Union und den Auftritt von Annegret Kramp-Karrenbauer dort beobachtet. Zitat: Jenseits von Applausentzug hier und Euphoriegejohle da, hat der Parteinachwuchs der CDU-Vorsitzenden, deren Amtszeit sich bislang nicht gerade als Selbstläufer entpuppt, frech und selbstbewusst ein Beinchen gestellt. Die Junge Union fordert in Sachen Kanzlerkandidatur einen Mitgliederentscheid. Die Rheinische Post aus Düsseldorf stellt fest, Kramp-Karrenbauer hat derzeit keinen guten Lauf. Sie hat Fehler gemacht, unglücklich agiert und andere nicht mehr begeistern können. Wenn Politiker einmal in ein Loch gefallen sind, haben sie es schwer, wieder herauszukommen. Doch vermeintlich aussichtslose Lagen wecken Kramp-Karrenbauers Kampfgeist. Der wichtige Auftritt vor der Jungen Union ist ihr geglückt, obwohl sie vorher nichts mehr richtig zu machen schien. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg sieht die Reaktion der Delegierten so. Dass sie von der JU auch etwas gefeiert wurde, dürfte an den Wahlen in Thüringen liegen. Niemand will sich in zwei Wochen sagen lassen, er habe geholfen, die CDU schlecht aussehen zu lassen. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz schließlich überlegt, Friedrich Merz hätte eine Alternative sein können. Aber dieser Richtungsstreit wurde schon bei der Wahl zum Parteivorsitz entschieden. Ihn als Kanzlerkandidaten auf den Schild zu heben, würde den größeren, AKK-freundlichen Teil der Partei vergrätzen und Ob er bei den Wählern insgesamt besser abschneiden würde, ist zu bezweifeln.
Marco Langer mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. An der Stelle noch ein Sendehinweis: um 23.30 Uhr, also in einer halben Minute, kommt das Sportgespräch mit dem Thema der aufgedeckte Missbrauch im US-Turnen. Die Fragen stellt Viktoria Reit. Morgen früh ab kurz nach 5 die Informationen am Morgen, unter anderem ein Interview mit Sivim Dadelen, Linke, Fraktionsvorsitzende. Thema, auch hier in der Sendung gesprochen, die Waffenexporte in die Türkei. Mein Name ist Daniel Heinrich. Schön, dass Sie zugehört haben. Kommen Sie gut durch die Nacht und morgen gut in die Woche.